Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski
und Barbara Gottschling. Wir sprechen mit Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 12.
Die Jugend hat schlechte Manieren, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte. Dieses Zitat von Sokrates zeigt, dass die kritische Sicht der jeweils älteren Generationen auf die jeweils jüngere ein Phänomen mit langer Geschichte ist. Dabei hängen Generationenunterschiede von spezifischen gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. Und damit sind wir beim Thema. Es geht um Sozialisation, den allmählichen Prozess des Sich-Integrierens in die Gesellschaft. Schule greift durch die Vermittlung von gesellschaftlichen Normen, Qualifikation und Allokation aktiv in die Sozialisation junger Menschen ein und bietet zusätzlich den Rahmen für wichtige Sozialisationserfahrungen, wie das Entwickeln von Freundschaften und das Erleben von Erfolgen und Enttäuschungen. Darüber, was die heutige Jugend kennzeichnet, was Schule zu gelingender Sozialisation beitragen kann und wie Schule auch auf die Sozialisation von Lehrpersonen wirkt, sprechen wir mit Professor Klaus Hurrellmann. Nach langjähriger Tätigkeit an der Universität Bielefeld arbeitet er heute als Professor an der Hertie School of Governance in Berlin. Er forscht zur Sozial-, Bildungs- und Gesundheitspolitik. Außerdem führt er unterschiedliche Studien zu Einstellungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen durch, darunter die Shell-Jugendstudien. Herr Hurrellmann ist einer der meist zitierten Forscher zum Thema Sozialisation.
Herzlich willkommen, Herr Professor Klaus Hurrellmann. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, gerne wieder.
Sie haben Sozialisation definiert als die Persönlichkeitsentwicklung, die sich aus der produktiven Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Realität ergibt. Was ist damit genau gemeint?
Ja, es ist ein ganz besonderes Modell, ein Bild von der Art und Weise, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Das läuft unter diesem Schild, unter diesem Begriff Sozialisation. Persönlichkeitsentwicklung als eine ständig, den ganzen Lebenslauf an aktive Form, sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Psyche auf der einen Seite und mit der sozialen und der physikalischen Lebenswelt auf der anderen Seite. Also eine ständige Balance zwischen inneren und äußeren Anforderungen, ich nenne das zwischen innerer und äußerer Realität, dynamisch vom ersten Lebenstag an bis zum letzten. Das ist die Idee und damit ist eine sehr offene Konzeption von Persönlichkeit und eine ebenso offene Konzeption von Gesellschaft verbunden. Diese Theorie stammt aus der psychologischen und soziologischen Grundlagenforschung und nimmt sie dann für pädagogisch relevante Themen auf.
In diesem Zusammenhang haben Sie auch den Satz geäußert, es gibt keine Garantie, dass Sozialisation gelingt. Was passiert aber, wenn sie nicht gelingt?
Ja, die Bedingungen dafür, dass die Sozialisation gelingt, die werden in dieser Theorie, ich nenne sie die Theorie der produktiven Realitätsverarbeitung, die werden benannt. Wenn ich nicht in der Lage bin, die jeweils für meinen Lebensabschnitt typischen Herausforderungen zu bewältigen, man kann sie auch als Entwicklungsaufgaben bezeichnen, dann gerate ich in Schwierigkeiten, dann bleibe ich in meiner Entwicklung zurück. Das wären also, wenn wir mal auf Kinder und Jugendliche schauen, kann man es besonders anschaulich erläutern, das wären Bilden und Qualifizieren, bestimmte grundsätzliche Leistungen erbringen, Bindungen aufbauen, Beziehungen entwickeln, im Jugendalter sich von den Eltern ablösen, mit dem Warenmarkt, mit Gütern, mit der Wirtschaft umgehen können, mit Geld, mit Medien umgehen können, ein Wertesystem aufbauen, politisch-sozial engagiert sein. Solche Sachen sind das. Die bilden die Entwicklungsaufgaben. Und wenn ich mich denen stelle und es schaffe, sie zu bewältigen, ich jeweils in einer zumindest befriedigenden Form. Dann kann man sagen, ist die Sozialisation gelungen? Dann kann ich gewissermaßen in die nächste Stufe der Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich fühle mich wohl, ich bin aber auch objektiv sozial integriert, ich fühle mich individuell unverwechselbar und ich bin letztlich auch gesund. Also man kann das positiv benennen, und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann habe ich Schwierigkeiten. Wenn ich also die Schule nicht schaffe, wenn ich meine Beziehungen nicht regulieren kann, wenn ich mit Medien nicht souverän umgehen kann, wenn ich sozial nicht gut integriert bin und auch keine Möglichkeit habe, mich politisch zu engagieren und mich abseits fühle, ja, immer wenn die negative Variante auftritt, dann ist meine Persönlichkeitsentwicklung gefährdet, dann ist die Sozialisation in diesem Sinne nicht gelungen. Sozialisation selbst ist kein wertender Begriff, sondern das kommt jetzt aus der pädagogischen Denkweise. Wann ist die Sozialisation so erfolgreich und so gut gelungen, dass meine Persönlichkeitsentwicklung davon profitiert, ist dann der Maßstab.
Ja, Sie haben den Begriff der Entwicklungsaufgabe jetzt angesprochen. In der Phase der Jugend gibt es wohl mehr Entwicklungsaufgaben zu bewältigen als in anderen Phasen. Ist die Sozialisation in der Jugendphase gerade deswegen besonders intensiv?
Ja, sie ist deswegen besonders intensiv, weil sich hier vielleicht gar nicht mehr Entwicklungsaufgaben häufen, aber praktisch alle auf einmal. Das ist das Faszinierende jetzt auch aus Forschersicht. Wenn ich den Zeitpunkt erreicht habe in meiner Entwicklung, dass ich die Geschlechtsreife absolviert habe, das ist übrigens heute schon sehr früh, bei Mädchen mit 12,5, bei Jungen mit 13,5 Jahren, das hat sich in den letzten zwei Jahrhunderten wahrscheinlich um 5-6 Jahre im Lebenslauf nach vorne verlagert, dann trete ich in eine neue Lebensphase ein, und in dieser Lebensphase kommen nun alle die eben genannten Entwicklungsaufgaben praktisch auf einmal und in größter Intensität. Und ich muss mich mit meinem Körper auseinandersetzen, der sich täglich verändert, und mit meiner Psyche. Und vor allem, ich bin zum ersten Mal in der Lage, über mich selbst auch zu reflektieren und über die Gesellschaft analytisch konzentriert nachzudenken, also die Wahrnehmungsfähigkeiten, die kognitiven Fähigkeiten, die intellektuellen verändern sich und steigern sich, aber auch die emotionalen, die sozialen Fähigkeiten. Und so ist die Lebensphase Jugend geradezu, wir haben es ja alle selbst auch erlebt, eine Sturm- und Drangperiode. Man hat diesen bildhaften Begriff ja früher genau hierfür genommen, wo alles auf einmal kommt und wo es alles sehr, sehr schnell und sehr existenziell kommt. Und daran kann in dieser Enge und in dieser Vielfalt von Entwicklungsaufgaben, die auf einmal kommen, daran kann man zerbrechen. Das Risiko, in dieser Phase gewissermaßen zu scheitern an der Weiterentwicklung der Persönlichkeitsentwicklung, ist sehr groß, eben weil es alles so schnell und so hastig kommt. Und dann reicht schon, wenn wir nochmal in die pädagogisch relevanten Beispiele schauen, dann reicht schon eine Schwierigkeit zu Hause, Beziehungskonflikte mit meinen Eltern, um in der Schule nicht zurechtzukommen. Dann habe ich schon zwei Entwicklungsaufgaben auf einmal nicht gut erfüllt. Und das kann natürlich schnell dazu führen, dass sich auch die dritte, mit Wirtschaft und mit Medien umzugehen, eine Wertorientierung aufzubauen, dass mir die auch nicht gelingt. So bauen sich Störungen, so bauen sich Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung auf, und wenn die sich anhäufen, dann kann es passieren, dass die langfristige Störungen und langfristige Narben gewissermaßen in der Persönlichkeitsentwicklung hinterlassen.
Ja, sicherlich wird die Phase der Jugend nicht von jeder Kohorte identisch erlebt. Wenn wir über die Generationen, die so ab 1980 geboren sind, sprechen, dann fallen häufig die Begriffe Generation Y oder Generation Z. Was unterscheidet diese Generationen von den Älteren?
Ja, das ist ganz spannend. Das hat mich in den letzten Jahren sehr fasziniert, genau den Versuch zu machen, welche äußeren Lebensbedingungen, also welche historischen, kulturellen, politischen, technischen, wirtschaftlichen Bedingungen sind es, die Jugendliche, und dann zwar mehrere Altersgruppen hintereinander, so stark prägen, dass man sagen kann, sie hinterlassen Spuren, Einflüsse, der Lebenssituation auf die Persönlichkeit, die für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren gehen, einheitliche, ähnliche Verhaltensmuster, Sozialcharaktere, kann man auch sagen, bei jungen Leuten hinterlässt. Nie bei allen, sondern meist bei den Meinungsgebenden, gut gebildeten. Und das haben wir auch für die, die vor 2000 geboren wurden, so im Zeitraum zwischen 1980 und 2000. Diese jungen Leute haben Krisen erlebt in ihrer Jugendphase, die es davor schon lange nicht mehr gegeben hatte. Die Weltwirtschaftskrise, aber auch die Krise des internationalen Terrorismus mit den Anschlägen in New York, Fukushima, also wirklich eine sehr starke Verunsicherung plus Digitalisierung. Und das hat diese Generation, können wir in Studien dann auch nachweisen, oder einen Teil dieser Generation geprägt. Sie sind vorsichtig, sie sind sondierend, sie sind tastend, sie sind nicht sehr politisch interessiert und interessiert schon, aber nicht engagiert, weil sie sich einfach Sorge machen, komme ich in Ausbildung und Beruf. Und diese Mentalität, die die Amerikaner als Warum-Frage-Generation bezeichnet haben, die spürt man noch ein kleines bisschen bis heute. Und das Spannende ist, dass die nach 2000 Geborenen diese Charakterzüge gar nicht mehr haben. Das ist die Fridays for Future Generation. Wie kann sowas kommen, dass innerhalb eines kurzen Zeitraumes eine unpolitische, eine sehr stark auf Opportunismus, auf das eigene Vorankommen völlig zu Recht fixierte Generation zu einer wird, die gesellschaftliche Probleme sieht und die Älteren ermahnt, dass der Lebensstil geändert werden muss, damit der Globus nicht untergeht. Und wenn wir genauer hinschauen, liegt es wahrscheinlich daran, dass zwischen diesen beiden Generationen sich die wirtschaftliche Lage, die Perspektive für junge Leute geändert hatte. Wer nach 2000 geboren wurde, hat seine Jugendzeit erlebt in einer Phase, in der er oder sie ziemlich sicher sein konnte, Ausbildung und Beruf positiv aufnehmen zu können. Durch die Corona-Pandemie kommt jetzt ein starker Dämpfer, ja. Aber erstmal ist diese Mentalität da. Und deswegen ist diese Generation, die bisher nur den etwas wenig aussagekräftigen Namen Generation Z hat, weil die vorige eben die Generation Y, die Generation Warum war, eine sehr politische Generation, eine engagierte, eine sehr selbstbewusste und ein Drittel etwa, kann man sagen, von ihnen fällt uns ja auch auf durch politische Aktivitäten. Das sind diejenigen, die eben die Umweltbewegung im Gefolge von Greta Thunberg ins Leben gerufen haben und bis heute die politische Agenda mit dieser Akzentsetzung bestimmen als junge Leute, also sehr, sehr interessant. Und man sieht daran, dass junge Leute, eine junge Generation unter günstigen Bedingungen des Aufwachsens, günstigen Bedingungen der Sozialisation, wenn wir nochmal an den Anfang zurückkehren, tatsächlich eine tragende Rolle in der Gesellschaft übernehmen kann, genau wie wir es jetzt gerade alle spüren.
Sie sprechen jetzt mit einer großen Faszination von diesen Generationen, aber es ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass die jeweils älteren Generationen über die Jugend klagen. Wenn man sich die Shell-Jugendstudien ansieht, an denen Sie ja auch beteiligt sind, dann zeigt sich eigentlich ein anderes Bild. Ich frage jetzt mal ganz suggestiv, ist die Jugend von heute verantwortungslos, faul und feierwütig?
Nein, das ist sie nicht. Eine Minderheit mag sein, dass da diese Kriterien zutreffen. Aber solche Studien, wie die von Ihnen erwähnte Shell-Jugendstudien, sind ja deswegen so wichtig, weil sie die gesamte Generation abbilden. Wir kriegen ein Porträt aller Angehörigen der Generation. Und da gibt es sie. Es gibt etwa, das ist das Ergebnis der letzten Studien, auch anderer, es ist nicht nur diese eine Studie, es gibt etwa 20% in der jungen Generation, die richtig Schwierigkeiten mit ihrer Entwicklung hat. Meist, um an die Diskussion zu Beginn anzuknüpfen, weil es ihnen nicht gelingt, zentrale Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Und hier steht meist im Vordergrund die Entwicklungsaufgabe Bilden und Qualifizieren. Die ist dominant, wenn ich da reüssiere, wenn ich gut in der Schule zurechtkomme, gute Abschlüsse schaffe und dann auch gut weiterkomme, dann habe ich einen völlig anderen Lebenslauf, als wenn das nicht der Fall ist. Und die 20%, die dieses nicht schaffen, die sind schon seit längerem auffällig. Sie kommen aus Elternhäusern, die sie schlecht unterstützen. Das alle Spuren führen immer zu den Familien, zu den Herkunftsfamilien. Starke Abhängigkeit der Leistungen von der Herkunftsfamilie ist etwas, was in Deutschland ganz besonders stark ist. Also insgesamt eine junge Generation, bei der eine Minderheit in der Tat Probleme hat. Aber was die Älteren meinen, ist ja nicht das, sondern sie pauschalisieren. Sie blicken von dieser kleinen Gruppe, in der wir dann sehr wohl leider auch soziale Störungen und antisoziales Verhalten und Aggression und Kriminalität, aber auch psychische Störungen beobachten und sicherlich auch hier und da Faulheit und eine mangelnde Fähigkeit, sich gesellschaftlich irgendwie einzuordnen, gerade auch in Corona-Zeiten auffällig. Das ist aber nicht die Mehrheit. Die Mehrheit ist, wie ich schon angedeutet habe, zu einem Drittel davon der jungen Leute politisch engagiert, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr hatten, ethisch stark orientiert, leistungsfähig. Wir erreichen ja heute 50% eines Jahrganges schaffen heute das Abitur. Wir erreichen also neue bildungspolitische Ziele. Die jungen Leute sind interessiert daran, in Ausbildung und Beruf zu kommen. Die allermeisten wollen eine Familie gründen. Nein, das ist eine sehr, sehr interessante, eine sehr gut aufgestellte, eine sehr gut gebildete und selbstbewusste junge Generation. Und die Älteren, ja, es ist dieses Vorurteil gegenüber jüngeren Leuten, das ist ja nicht neu. Die Älteren sehen mit Unruhe, dass die jungen Leute eine andere Vorstellung von der Weiterentwicklung des Lebens und der Gesellschaft haben. Die Älteren haben das aber aufgebaut. Ich glaube, daher kommt diese Spannung und dieses seit Ewigkeiten skeptische Blicken der Älteren. Werden die Jüngeren alles zerstören, was wir aufgebaut haben? Und wenn wir nochmal auf die Umwelt und die Klimathematik kommen, merkt man sehr schnell, ja, so schlüssig ist das nicht. Denn wir älteren Generationen haben diesen Aspekt verdrängt und die Jüngeren machen uns aufmerksam darauf, dass wir hier dringend umsteuern müssen. Also die Älteren machen sich bequem mit dieser Vorurteilssuche. Sie haben nicht völlig Unrecht, ihre Vorurteile betreffen, aber eine absolute Minderheit unter den jungen Leuten.
Dann würde ich jetzt sehr gerne auf das Thema Schule zu sprechen kommen. Als Instanz, die bewusst in die Sozialisation eingreift, stellt die Schule ja sicherlich einen interessanten Sonderfall dar. Was muss Schule aus Ihrer Sicht primär leisten, um günstige Sozialisationsbedingungen zu schaffen?
Ja, wir können da voll anknüpfen an das, was wir eingangs diskutiert haben. Eine Schule, die nur für die eine Entwicklungsaufgabe bilden und qualifizieren ausgerichtet ist, so lautet meine Antwort auf Ihre prononcierte Frage, die ist nicht ausreichend. Vielleicht galt das mal in Zeiten, in denen die anderen Entwicklungsherausforderungen tatsächlich in der Familie oder in der Nachbarschaft bewältigt wurden, also soziale Kontakte entwickeln, Beziehungen pflegen, Umgangsformen trainieren, eigene Lebensnetzwerke aufbauen, wirtschaftlich kompetent sein, mit Medien umgehen können, alles das, was in diese lange Liste hineingehört, eine Wertorientierung entwickeln, politisch und sozial sich auskennen, engagiert sein. Alles das war vielleicht vor 2, 3, 4 Generationen möglich, außerhalb der Schule zu erwerben. Das wird heute aber ganz schwer. Und deswegen muss eine moderne Schule alle Entwicklungsaufgaben im Auge haben, selbstverständlich im Vordergrund, das leistungsmäßige Qualifizieren, das Bilden, aber eben zusätzlich auch die soziale Kompetenz vermitteln, die politische Kompetenz, eine wirtschaftliche Kompetenz. Wir können eine lange Liste eröffnen, sicherlich auch eine gesundheitliche Kompetenz, die Fähigkeit, sich im sozialen und gesellschaftlichen Raum zu bewegen. Alles das gehört in eine moderne Konzeption von Schule mit hinein. Und wenn wir uns umschauen, sehen wir das ja auch durch die Entwicklung zur Ganztagsschule, gewinnt dieser Gedanke immer mehr an Bedeutung und immer mehr Schulen nehmen in ihre Konzeption solche Komponenten auf. Ganz vereinfacht kann man anknüpfen an die alte Formel: In einer Schule müssen das soziale Lernen und oder umgekehrt das kognitive Lernen und das soziale Lernen eine Einheit bilden. Und mein Versprecher war symptomatisch, eigentlich darf es keine große Rolle spielen, welches dominant ist, sondern beides gehört zusammen. Dann wird die Schule zu einer erfolgreichen Sozialisationsinstanz. Und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, aber ich glaube, die Weichen sind gestellt.
Sie haben ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Jungen als Bildungsverlierer. Könnten Sie erläutern, warum es Jungen in der Schule schwerer haben als Mädchen?
Wir haben schon darüber gesprochen, dass etwa 20% der Kinder und Jugendlichen jetzt während der Corona-Pandemie, dürfte der Wert leider noch etwas geklettert sein, vielleicht auf 25%, Schwierigkeiten mit ihren Entwicklungsaufgaben haben und besonders deutlich wieder erkennbar Schwierigkeiten mit der doch für sie sehr zentralen Entwicklungsaufgabe Schulerfolg zu erzielen. Alles deutet darauf hin, dass das mit den Elternhäusern zusammenhängt. Eine zweite Komponente aber, die immer mal wieder übersehen wird, ist, unter diesen benachteiligten Schülerinnen und Schülern überwiegen die jungen Männer. Wir haben das Phänomen seit 30 Jahren, dass die schulischen Leistungen der Mädchen und der jungen Frauen kontinuierlich weiter geklettert sind und die der Jungen und der jungen Männer seit 1980, 1990 stagnieren. Und das bedeutet dann für Schulen, dass sie sich tatsächlich auch dieser schwierigen Aufgabe mitstellen müssen. Das gehört mit in den Katalog, den wir eben schon diskutiert haben. Jungen eine Chance zu geben, sich so zu entfalten und so zu entwickeln, wie es ihrem Naturell entspricht. Nicht zu leugnen, dass sie andere Bedürfnisse und Interessen als Mädchen haben. Also wir müssen darüber nachdenken, wie es mit den Unterrichtsinhalten ist, mit den Unterrichtsformen, ob wir sie ungewollt vielleicht benachteiligen durch sehr offene, durch sehr breit angelegte, durch Kommunikation gesteuerte Umgangsformen. Wir wissen, dass Jungen sehr klare, feste, deutliche Regeln brauchen mit eindeutigen Reaktionen, wenn Regeln gebrochen werden. Also es lohnt sich darüber nachzudenken, ob im pädagogischen Sektor und auch in den Schulen insbesondere ungewollt Verhaltensweisen praktiziert werden, die Jungen in ihrer Sozialisation beeinträchtigen. Und die Tatsache, dass sie leistungsmäßig so schlecht dastehen, ist ein Signal, dass wir im Erziehungsprozess falsche Signale setzen und damit die erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklung von Jungen im Moment, also seit 2-3 Jahrzehnten ist das jetzt schon, einfach nicht optimal gestalten, vielleicht sogar negativ beeinflussen.
Ein Aspekt, der mich jetzt noch sehr interessieren würde, ist die Sozialisationswirkung von Schule auf Lehrpersonen. Gibt es abseits von den gängigen Klischees des ewigen Richtigstellens und des Besserwissens und der Realitätsferne wirkliche Befunde dazu?
Nun, wer sich entscheidet, Lehrerin oder Lehrer zu werden, der muss natürlich sich sehr genau prüfen, ob er oder sie diesen ungeheuren Anforderungen gerecht wird, die mit dem Beruf einhergehen. Ich weiß nicht, ob das allen bei der Entscheidung für den Beruf so klar ist. Das ist ein Beruf, der besteht aus Kommunikation. Ich muss im Laufe eines Tages Tausende und Abertausende von Kontakten praktizieren. Auch jetzt in Corona-Zeiten sieht man bei Fernunterricht, was für eine Vielfalt von Kontakten es ist. Aber im Präsenzunterricht ist das natürlich dann durch das auch nonverbale Miteinander umgehen noch viel, viel stärker. Ich muss aushalten, ein hohes Belastungsniveau durch Ansprüche, die sich an mich stellen. Das Ganze findet in einer Räumlichkeit statt, in der die Umgangsbedingungen schwierig sind. Die Akustik ist hoch. Ich arbeite unter Lärmbedingungen, die in anderen Berufen schon zu richtigen Problemen führen würden. Ich habe einen tollen Beruf, aber es ist einer der anstrengendsten, die es gibt. Und wir merken das ja auch daran, dass es nur wenige Lehrerinnen und Lehrer gibt, die bis zum 65. Lebensjahr ihren vollen Beruf aufrechterhalten können. Die Quoten haben sich in den letzten Jahren hier eher verschlechtert als verbessert. Durch die hinzukommenden Anforderungen jetzt auch im digitalen Bereich sind ganz viele Lehrkräfte an die Grenze gekommen. Also es ist ein anstrengender Beruf. Und darauf werden die Menschen, die sich für den Beruf entscheiden, nach wie vor nicht sehr gut vorbereitet. Und deswegen kann es zu Verspannungen und zu Schwierigkeiten kommen, wo man den Einzelnen überhaupt nicht dafür verantwortlich machen kann. Sie spielen noch auf eine andere Komponente an. Natürlich entscheide ich mich für den Beruf auch deswegen, weil ich andere Menschen beeinflussen will. Klar, das ist eine Besonderheit. Ich wähle einen Beruf, mit dem ich steuern möchte, wie andere Menschen sind. Ich will sie in eine bestimmte Richtung bringen. Ich will ihnen Anregungen geben. Im Idealfall sollte das aber eine Richtung sein, die mein Adressat selbst bestimmt. Und hier haben wir ein richtiges Dilemma des Lehrerberufes. Der Lehrer, die Lehrerin, die sich verstehen als Strukturierer in dem Sinne, dass sie vorgegebene Ziele umsetzen möchten, die Kinder erreichen und den Weg dahin festschreiben, die sind keine guten Lehrer, sondern diejenigen sind gute Lehrer, ich nehme jetzt mal die männliche Form, die zeigen, wie die Potenziale eines Schülers, einer Schülerin sind, die das vorhin schon angesprochene Element der Selbstreflexion bei den Schülerinnen und Schülern stärken, die sie in ihren Fähigkeiten stärken, sich selbst zu steuern, die Motivation bei Schülerinnen und Schülern wecken können, also die sehr wohl gut strukturierende Bildungsprozesse einleiten können, aber dabei die Entwicklungsautonomie von Schülerinnen und Schülern stärken und nicht den Versuch machen, den Weg vorzuschreiben und vorzugeben, den Schülerinnen und Schüler bei der Leistungserbringung, aber auch bei ihrer weiteren Persönlichkeitsentwicklung bringen. Die Deformation professionell, also die Verformung bei manchen Lehrkräften, ja, sie liegt darin, dass sie die Vorstellung haben, dass sie bestimmen, wo es hingeht. Das kommt aus der Fachlichkeit. Es gibt in Mathematik nur eine richtige Lösung und man geht davon aus, dass es auch nur einen richtigen Lösungsweg gibt. Und damit ist die Sache geregelt und festgelegt. Und wenn dieses Modell sich allgemein überträgt, dann wird es falsch. Es gibt unterschiedliche Wege zum Ziel. Nicht alle Schülerinnen und Schüler erreichen das gleiche Ziel. Diese Offenheit zu halten und eben den Akzent des Lehrerberufes darauf zu legen, dass ich ein Coach bin, ein Trainer bin, ein Anreger, ein Stimulator bin, der Kinder und Jugendliche stark macht und dabei es passieren kann, dass sie Wege einschlagen, die ich so nicht eingeschlagen hätte und die ich vielleicht sogar auch grenzwertig finde und kritisch finde. Das ist das Entscheidende. Und hier, glaube ich, brauchen wir in der Lehrerausbildung und vielleicht auch schon bei der Auswahl von Personen für den Lehrerberuf bessere Kriterien, als wir das bisher haben.
Ja, wenn Sie die Deformation professionell ansprechen, dann würde ich Sie gerne als letzten Punkt dieses Gesprächs aufgreifen. Wie kann man sich konkret vor ungünstigen Sozialisationseffekten dieses Berufs wappnen?
Ich glaube, aus eigener Kraft kann man das nicht. Das liegt in der Natur dieses Berufes. Und wir müssen endlich den Schritt machen, den alle Berufe eingeschlagen haben. Einige schon seit 100 Jahren. Alle professionellen Berufe, bei denen es um die Arbeit am Menschen geht, um die Arbeit an anderen Menschen geht, haben festgelegt, dass in regelmäßigen Abständen eine professionelle Supervision stattfindet, damit diese Deformation professionell nicht eintreten kann. Ich merke es nicht, wenn ich im Laufe von Berufsjahren, weil ich ja unter Druck stehe, in dieser ungeheuren Anspannung, die ich geschildert habe, meinen Beruf ausübe, wenn ich da zu Lösungswegen komme, die eventuell die Kinder eher blockieren als stärken in ihren Entwicklungen. Das muss mir jemand von außen sagen. Und deswegen ist schon sehr hilfreich, wenn man Teamunterricht macht, also hin und wieder oder sogar durchgehend zwei Personen gemeinsam unterrichten, aber auch immer wieder sich abstimmen und den Mut haben, sich gegenseitig auf Fehler und auf Fehlstellungen hinzuweisen. Und noch besser, wenn das, sagen wir wenigstens einmal im Jahr, durch professionell geschulte Personen beobachtet wird, abgeglichen wird, wenn es in die Fortbildung von Lehrkräften mit einbezogen wird. Anders kommen wir da nicht herum. Aus eigener Kraft kann man solche Fehler in der Regel nicht erkennen. Und die Schülerinnen und Schüler haben auch meist nicht die Kraft, das so stark rückzumelden, dass ich dann mein eigenes Verhalten als Lehrkraft verändern könnte. Also man kann wirklich nur sagen, Lehrerinnen und Lehrer sind so ein Schlüsselberuf heute. Wir müssen viel mehr investieren in ihre Ausbildung, viel mehr investieren auch natürlich in das Umfeld, in dem sie arbeiten, aber eben auch dahin viel mehr investieren, ihre Berufsfähigkeit aufrechtzuerhalten und ihre Kompetenz, sich weiterzuentwickeln mit veränderten Bedingungen. Und dann eben diesen Schritt, diesen Fehlschritt, der beim Lehrerberuf nahe liegt, dirigistisch zu sein und bestimmend zu sein, zu vermeiden. Das geht am Ende nur durch eine Begleitung, durch eine gute, geschulte Begleitung im Sinne einer Supervision.
Eine optimistische Vision zum Schluss. Schön, dass Sie die Supervision als Angebot auch ansprechen. Herr Professor Klaus Horellmann, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute, Dankeschön.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.